Jetzt bin ich im Gespräch mit Viktor Funk, dem Autor des Romans »Wir verstehen nicht, was geschieht«. Der ist erschienen vor einer Weile im Verbrecherverlag, wird morgen im Conner Island vom Autor selbst vorgestellt und beschäftigt sich in Romanform mit einer Spurensuche zum Leben von Lev und Svetlana Mischtschenko. Die beiden haben auch tatsächlich gelebt, lange Zeit in Moskau. Der Roman ist dann so in den 2000er Jahren möglicherweise angesiedelt, also nicht so fern von der Gegenwart. Und Lev Mischtschenko war einer der gar nicht so wenigen Unglücklichen, die im Zweiten Weltkrieg zuerst mal in Hitlers Fänge geraten sind, die im deutschen KZ- und Zwangsarbeitslagersystem in Gefangenschaft waren und dann aber direkt anschließend ins stalinistische Gulag-System nach Petschora überführt wurden. Und Viktor Funk hat auch Lev Mischtschenko dann später, als der schon alt war, tatsächlich auch noch kennengelernt und basiert also auch auf Tatsachen. Dieser Roman ist aber natürlich auch fiktionalisiert. Im Roman geht es um eine fiktive Reise an diesen Ort des Gulags nach Petschora. Erstmal hören wir aber einen Abschnitt des Romans, den ja, Viktor Funk persönlich jetzt vorliest.
Ich lese jetzt ein Stück vor, das nicht in Petschora spielt, sondern auf dem Weg nach Petschora. Und in diesem Abschnitt erzählt Lev etwas über seine Zeit in Leipzig. Das ist ja passend. Das sind so ungefähr 2 bis 3 Minuten. Der Protagonist, das ist ein Historiker, fährt mit Lev nach Petschora im Zug und im Zug sprechen die miteinander. Sie haben bei unserem ersten Treffen gesagt, dass Sie sehr viel Glück gehabt haben. Ihre Eltern wurden erschossen, als Sie ein Kind waren. Dann die Terrorjahre in Ihrer Jugend, dann der Krieg, Gefangenschaft und ein Widerlager. Wo ist da Glück? Der Zug rollte nach Norden. Ab und an tauchte ein Farbklecks auf, ein frisch gestrichenes Haus. Keine Neubauten. Die Autos an den Bahnschranken wurden älter, die Straßen löchriger. Sie waren an einer Baustelle von Gazprom vorbeigefahren. Andere Baustellen oder Industrien oder irgendetwas, das eine Zukunft für den Landstrich versprach, fehlte. Ja, die Umstände meines Lebens erscheinen nicht glücklich. Da kann ich Ihnen nicht widersprechen, antwortete Lev. Aber schauen Sie doch mal, welche Menschen ich kennengelernt habe. Lev bat ihm, seinen Rucksack von der Ablage über der Tür zu holen. Er nahm einen Brief heraus und legte ihn auf den Tisch. Der ist nicht aus der Haftzeit. Sie sehen ja, er kam später, aus der DDR. Aber bevor Sie ihn lesen, muss ich erzählen, von wem er ist. Und dann sagen Sie mir, wieso etwas kein Glück sein kann. Klebs Stimme hatte sich verändert. Sie klang heller, aufgeregter und ungeduldiger. Auf dem Briefumschlag stand der Absender Erich Rödel. Absenderort war Leipzig. Die Straße war nicht mehr zu entziffern. Fecht, Ficht oder Fochtstraße? Das Hasak-Gelände war groß, begann Lev zu erzählen. Wir lebten in Holzbaracken. Das Werk war aus Ziegelsteinen gebaut. Wenn ich zum Übersetzen gerufen wurde, begleitete mich meistens Eduard. Allein durfte ich mich auf dem Gelände nicht bewegen. Wir sprachen viel miteinander und manchmal betraten wir Baracken, in denen Eduard herzlich begrüßt wurde. Ich sah, wie er andere Gefangene behandelte und wie sie mit ihm sprachen. So begann ich ihm zu vertrauen. Eduard war ein Wächter in diesem Lager. Im November 1943 sagte Eduard, er möchte mich jemandem vorstellen. Damals durfte das Lagerpersonal Gefangene für private Arbeit einsetzen, wenn das genehmigt wurde. Eduard hatte beantragt, dass ich eine Wohnung in der Stadt desinfiziere. Und so bin ich in Leipzig unterwegs gewesen, einige Tage vor den ersten großen Bombenangriffen. Auf dem Weg zu einem Bekannten musste ich am Straßenrand laufen. Sein Gewehr hatte er auf mich gerichtet, aber es war nicht geladen. Das hätte er mir gesagt. Ein Passant beschimpfte mich, sagte, es sei gut, dass ich nicht frei rumlaufe. Und Eduard antwortete, er ist genauso frei wie wir. Eduards Bekannter war Erich Rödel. In der Wohnung waren noch dessen Frau Froni und seine 11-jährige Tochter. Erich war in den 20er Jahren als Instrukteur im Moskauer Autowerk tätig. Dort hatte er ein paar Worte Russisch gelernt. Er war Sozialdemokrat, bis die Nazis die Partei verboten. Er hasste den Faschismus und erzählte den ganzen Abend Witze über Göring und Hitler. Später hat mir Eduard erzählt, dass direkt unter Erich ein Nazi-Offizier lebte. Und trotzdem haben sie mich eingeladen und den Tisch für mich gedeckt. Lev hielt inne. Seine Augen schauten wieder nach draußen, aber sie wirkten, als sehen sie nicht den Schnee und die Wälder, sondern Eduard, Erich und Froni. Für Eduards Tochter hatte ich ein kleines Geschenk besorgt. Ich habe von einem der Gefangenen einen Ring aus Abfällen machen lassen, einen Kupferring mit einem eingelegten Stück aus buntem Metall. Dem Gefangenen habe ich dafür Zigaretten und Essen gegeben und den Ring Eduard. Die Familie Rödel sah ich noch häufiger. Sie kamen manchmal am Lagerzaun vorbei, manche Wachen schauten weg und wir wechselten ein paar Worte, erzählte Lev. Irgendwann kamen sie nicht mehr. Eduard wusste auch nicht, was geschehen war. Sie waren einfach weg. Ich fürchtete, dass Erichs politische Haltung sie in Schwierigkeit gebracht hatte. Aber so war es nicht. Lev verstummte, atmete kurz und sagte, dieser Brief hier war eine große Überraschung für mich.
Sie sind ja selber auch in Russland gewesen. Wie haben Sie selber denn Lev Mischtschenko kennengelernt? Und ja, aus was für einem Interesse heraus ist der Roman entstanden? Was für Recherchen stecken da drin?
Also mein Interesse beruht, ich habe erst viele Jahre später, glaube ich, verstanden, was mein Interesse daran da war. Nämlich auch bei uns in der Familie gibt es so eine Repressionsgeschichte. Ich gehöre zu der Gruppe sogenannter Russlanddeutscher. Und da gab es auch Lagererfahrung, also Zwangsarbeitslagererfahrung und Tod Amia. Das können vielleicht der ein oder andere Zuhörerinnen kennen. Also Zwangsarbeitslager während der Sowjetunion. Also, da waren halt meine Verwandten auch. Aber ich habe während des Studiums in Geschichte, habe ich mich halt einfach mit dem Gulag-System beschäftigt und dann in Anfang der 2000er Jahre, als Memorial in Russland noch sehr frei und sehr breit und intensiv arbeiten konnte, habe ich Kontakt mit denen aufgenommen und wollte im Rahmen von Oral History so einen Vergleich machen zwischen aufgeschriebenen und mündlich überlieferten Erinnerungen. Also ich habe Menschen gesucht, also Gulag-Überlebende, die noch lebten und noch erzählen konnten aus ihrer Haftzeit, aber die auch früher schon so selber schriftliche Zeugnisse hinterlassen haben, also für sich oder Verwandte oder wie auch immer aufgeschrieben haben. Ich wollte einfach gucken, wie sich die Erinnerungen so mit der Zeit verändern. Und so bin ich dann an Lev und Svetlana und einem weiteren Freund, der in dem Buch auch kurz erwähnt wird, geraten und habe mit denen ja mehrere Interviews geführt, sie auch später dann nochmal getroffen und mit ihnen geredet.
Jetzt ist das Leben von Lev Mischtschenko ja auch schon recht gut dokumentiert. Also es gibt dokumentarische Aufnahmen von Lev Mischtschenko selber, aber auch dann eben so ein Buch von Orlando Falces, das sich auf Briefe von Lev und Svetlana stützt. Wie leicht oder schwer ist es denn da mit dieser Romanform nochmal was hinzuzufügen?
Also ich kannte das Buch natürlich von Orlando Falces. Ich habe die Briefe aber bis vor kurzem nicht gelesen. Ich kannte natürlich ein paar Briefe. Ich wollte aber nicht, dass diese Dokumentation, wenn man so will, der Briefe, meinen Roman beeinflusst, weil meine Idee war eine völlig andere, als einfach diese Geschichte wiederzugeben. Was mich hat fasziniert, hatte damals im persönlichen Kennenlernen dieser Menschen war, wie groß, auch im hohen Alter noch, wie groß ihr Lebenshunger und ihr Lebenswille waren. Also wie die auch sehr positiv miteinander umgegangen sind. Und ich wollte das unbedingt verstehen, ja, einfach diese Frage, woher nehmen Menschen die Kraft, so etwas zu durchstehen und dann einfach auch noch ein Leben zu führen, das im besten Sinne lebenswert erscheint. Und damit habe ich mich dann einfach immer weiter beschäftigt. Und irgendwann, so 2017, bin ich wieder nach Russland gefahren. Also ich bin immer wieder nach Russland gefahren. Und 2017 habe ich Kontakt aufgenommen nach Pechora ins Museum, in das Heimatmuseum dort und habe gefragt, ob ich die mal besuchen darf und so ein bisschen, neben den Interviews, die ich hatte, auch nochmal vor Ort das Ganze zu sehen. Und dann habe ich diese Reise gemacht auf der Zugstrecke, auf der dann auch viele Gefangene in den Norden kamen und auch Svetlana Lev besucht hat. Also für mich persönlich war es wichtig, da bin ich dann doch vielleicht zu sehr Journalist, auch mal vor Ort die Sachen zu sehen, zu spüren und diese Stadt mal wahrzunehmen. Und auf dieser Reise begann dann quasi diese Geschichte sich so ein bisschen zu erzählen. Dann habe ich angefangen zu schreiben.
Jetzt hat das Leben von Lev ja auch so einen Leipzig-Bezug. Wie sehr spielen eigentlich dann Schuldgefühle, überlebt zu haben, auch eine Rolle für Lev Mischtschenko? Das habe ich mich so beim Lesen des Romans gefragt, weil innerhalb des Zwangsarbeitssystems gab es dann ja auch immer so eine Hierarchie. Zwar verhält sich Lev Mischtschenko solidarisch gegenüber den Mitgefangenen und muss ich da auch wirklich nichts vorwerfen. Trotzdem habe ich das da so ein bisschen herausgelesen. Ich war mir nicht so ganz sicher, ob Schuldgefühle für Lev eine Rolle spielen.
Also wir haben tatsächlich, wenn ich so ganz schnell mich sozusagen erinnern muss, ja, an die Gespräche, die wir hatten, so explizit haben wir das Thema nicht berührt. Es war aber auch so, dass manche Themen wie zum Beispiel Scham, Sexualität, tiefe Schuldgefühle, das sind sehr, sehr schwere Themen. Ja? Und ich glaube, es ist sehr schwer, auch wenn wir, würde ich sagen, nicht nur sozusagen rein wissenschaftlichen Kontext miteinander geredet haben, ist es, glaube ich, schwierig, diese Themen halt immer dann auch so auszupacken. Und was darauf hindeuten könnte, ist also in seinen Erinnerungen, das hat er mehrfach auch erzählt und er hat auch in seinen schriftlichen Erinnerungen, gibt es Verweise auf andere Gefangene, sehr viele Namen. Es gibt auch so eine Stelle, die greife ich auch in meinem Roman auf, wo er dann auch sagt, mir ist es sehr wichtig, dass man sich wenigstens an diese Menschen erinnert. Ich will wenigstens ihren Namen nennen. Und dann listet er so eine ganze Reihe von Namen auf. Er geht nicht immer super freundlich mit den Menschen um. Der sagt auch manchmal, oh, das war ein totaler Choleriker oder der ist schwer vom Begriff oder so. Also er war in gewisser Weise sehr human und sehr solidarisch, aber er war auch, auch so objektiv. Ja, wenn jemand ihn im einfachsten Wortsinne genervt hat, dann hat er das durchaus auch an Svetlana so geschrieben oder auch wiedergegeben, so in seiner Erinnerung.
Sehr schöne Stelle im Buch ist auch, wo ein Freund von Lev dann Bücher sammelt, also so eine Art Bibliothek bei sich hat, weil er eben die Bücher sammeln möchte, weil da eben noch Anschriften von der eben verschwundenen Menschen, von denen häufig ja keine Spur übrig geblieben ist, drinstehen. Und ja, das fand ich einen ganz schönen Moment im Roman auch.
Das ist auch tatsächlich, sag mal, der Dialog oder diese Stelle, das ist fiktional, aber was nicht fiktional ist, im Museum von Pechora gibt es eine ganze Reihe von Büchern, die von den Gefangenen stammen. Und die Gefangenen haben sie dann mitgenommen oder das, was sie gerade so packen konnten, als sie nach ihrem Urteil dann nach Norden verfrachtet wurden. Und diese Bücher sind zum Teil, interessanterweise stammen die noch zum Teil aus der Zeit vor der Revolution. Und ich frage mich, ob die Gefangenen die haben halt alle nutzen können, weil das sind auch Bücher dabei, die eigentlich von der Sowjetmacht im Prinzip nicht zugelassen worden wären. Ja. Und es gibt da sogar, das ist auch ganz spannend, ich weiß gar nicht, ob ich das im Roman erwähnt habe, dass dort gibt es einen Pelzmantel aus dem Bolschoi-Theater, also von den Requisiten des Bolschoi-Theaters. Und da haben die Mitarbeiterinnen im Museum, die wissen halt nicht, ob da jemand direkt quasi von der Bühne weg verhaftet wurde, was durchaus passieren konnte, oder wie es dazu kam, ja, dass jemand quasi sein Kostüm dabei mitgebracht hat.
Jetzt führt uns der Roman ja auch beinahe hinein in die Gegenwart, zumindest in die 2000er Jahre, denke ich. Da ist auch so ein Mädchen dann im Zug, das Alexander kennenlernt, das auch seine Mutter verloren hat. Die ist einfach verschwunden und das spiegelt ja das Schicksal von Lev, der auch seine Eltern verloren hatte. So ein bisschen, also sind die Mechanismen der Vergangenheit auch in Putins Russland sozusagen noch am Wirken. Auch die Menschenrechtsorganisation Memorial wurde ja 2021 schließlich in Russland verboten. Die haben sich auch sehr verdient gemacht, um eben die Aufarbeitung dieses Gulag-Systems und der stalinistischen Verbrechen und spielen dann damit ja auch eine Rolle im Roman. Also wirkt das hinein bis in die Gegenwart?
Das ist richtig, also der Memorialverbot war 2021, also jetzt vor kurzem erst, ja, also die Repression, die begann tatsächlich schon früher so Stück für Stück, aber das eigentliche Verbot war also kurz vor Kriegsbeginn gegen die Ukraine, muss man sagen, und im Prinzip ist es kaum noch möglich für die kleinen Filialen oder für die Organisation in Russland so zu arbeiten wie früher. Interessanterweise aber, weil ich noch Kontakte so zu kleinen Museen habe, sagten sie, nur, wir können vor Ort im Prinzip weiterarbeiten. Also es ist so, sie hängen das nicht so an die große Glocke, ja, oder kommunizieren das nicht laut über irgendwelche Kanäle und dann lässt man die halt in Ruhe. Was das Verschwinden dieser Stelle im Buch betrifft, ich finde es interessant, dass du das jetzt so deutest, weil geschrieben habe ich das ja vor dem Krieg. Also das Manuskript lag auch ein Jahr, bevor es sozusagen zu einem Buch wurde. Und im Nachhinein kann man natürlich so vermuten, oh, da verschwinden Menschen. Tatsächlich gibt es aber leider auch noch eine andere Seite in Russland. Es verschwinden Menschen durch zum Beispiel Kriminalfälle oder warum auch immer. Gibt es tatsächlich auch so freiwilligen Organisationen, die Leute suchen. In dem Fall war das im Prinzip eher eine Anspielung auf möglicherweise einen Kriminalfall. Gar nicht so sehr in das Politische. Was dagegen wirklich verschwunden ist, ist, wie ich gesagt habe, ist die kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Die ist wirklich im Land im Prinzip nicht mehr gegeben.
Jetzt wird das Buch ja morgen im Conner Island vorgestellt, morgen Abend. Und ja, waren Sie schon mal in Leipzig eigentlich und was wird es morgen zu hören geben?
Ja, ich war schon mal in Leipzig und ich habe, das ist total witzig. Ich habe nämlich, als ich vor ein paar Jahren für mein erstes Buch dort auf der Leipziger Buchmesse war, bin ich zum Hasag-Gelände gefahren, weil ich mir die Ausstellung angucken wollte. Dummerweise war es an dem Tag zu. Und ich war dann sozusagen nur im Außengelände und habe mir das alles so ein bisschen angeguckt. Und ich freue mich sehr, weil ich auch weiß, dass die Gedenkstätte jetzt erst vor kurzem ein neues Buch, eine Dokumentation rausgebracht hat. Und ich hoffe, das ist okay, dass ich das jetzt sage, aber ich hatte mit Anne Friebel, die da auch morgen Abend, glaube ich, moderieren wird, vor ein paar Jahren schon Kontakt gehabt, weil ich mich nämlich mit ihr über die sowjetischen Gefangenen ausgetauscht hatte. Und witzigerweise haben wir jetzt festgestellt, hey, wir hatten ja schon mal Kontakt vor ein paar Jahren und ich freue mich sehr. Ich freue mich vor allen Dingen halt auch selber mehr zu erfahren, weil ich glaube, dass mir die LeipzigerInnen mehr erzählen können über die sowjetischen Zwangsarbeiter in der Stadt, als ich das machen kann.